Wir treten also ein in den fünften Schöpfungstag, liebe Freunde. Haben aber jetzt so noch als Brücke vom vierten zum fünften Schöpfungstag uns zu beschäftigen, ein bisschen mit diesem Überblick über die vergangenen Entwicklungsstufen und wie sie in die einzelnen Schöpfungstage hineinwirken. Das heißt, mit den früheren Entwicklungsstufen meine ich wirklich die ganz großen planetarischen Entwicklungsstufen, also vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond bis jetzt zu unserer Erdenentwicklung herüber. Wir sind im Wesentlichen vor der Semesterpause vorgedrungen bis zu einer Charakteristik dieses alten Saturnzustandes. Wir werden uns heute mehr mit der alten Sonne beschäftigen und werden versuchen, also die Wirkungen wiederzufinden in den Schöpfungstagen, soweit wir sie bis jetzt besprochen haben. Es ist nämlich so, dass man einerseits diese alten planetarischen Entwicklungszustände einmal ganz grob in Zusammenhang bringen kann, überhaupt mit den sieben Schöpfungstagen. Das heißt, eine gewisse Widerspiegelung dieser alten Entwicklungszustände findet man in jedem einzelnen Schöpfungstag. Das heißt, alter Saturn im ersten Schöpfungstag, alte Sonne im zweiten Schöpfungstag und so weiter. Das ist aber so ein grobes, grundlegendes Schema. Und es gibt viele Überkreuzungen. Also das heißt, es gibt Wirkungen, die von der alten Sonne eigentlich kommen und die trotzdem schon am ersten Schöpfungstag auch wirksam werden. Und sogar von alten Mondenentwicklungen dergleichen auch schon im ersten Schöpfungstag. Also man darf das nie so schematisch sich vorstellen. Es gibt so einen großen Bogen einmal, dass man die sieben Schöpfungstage in Verbindung setzen kann, unmittelbar mit den sieben planetarischen Zuständen, aber es gibt eben Überkreuzungen. Und man muss sich irgendwie denken, das, was aus diesen alten Schöpfungstagen, diesen planetarischen Schöpfungstagen, aus diesen großen Schöpfungstagen herüberkommt, das hat man so als Art Werkzeug, als Kraft zur Verfügung, um jetzt hier auf Erden zu gestalten. Das heißt, das sind gewisse Kräfte, die Elohim gebrauchen können, um die Welt zu gestalten, um unsere Erdenwelt zu gestalten und auf die sie in verschiedenster Weise zurückgreifen. Und wir haben auch gesehen, auch schon am Beispiel des alten Saturn, dass da teilweise ja wesentlich höhere Wesenheiten sogar dahinter stecken, als die Elohim selber sind. Also etwa auf dem alten Saturn haben wir kennengelernt die Throne, die Geister des Willens, die überhaupt erst dieses Saturn-Dasein ins Leben rufen. Vorher könnte man sagen, war das nichts da. Jedenfalls nichts Äußeres, nichts Geschaffenes. Geistige Wesenheiten natürlich waren da, aber nichts Äußeres, Geschaffenes, nur die schaffende Kraft als solches. Und wir sagten auch, dass ist der Zustand, in den wir uns hineinversetzen müssen, also wo alles Geschaffene weg ist, wo wir es nur mit der reinen Schöpferkraft zu tun haben. Wenn wir uns in diesen Zustand hineinversetzen, dann bekommen wir auch das beste Verständnis für das, was unser Ich ist. Unser Ich ist nämlich die schaffende Quelle selber in Wahrheit, ist nichts in dem Sinn Geschaffenes, sondern etwas, wenn schon, was sich selbst immer wieder neu erschafft. Das heißt, wir können es im Grunde nicht wie irgendetwas Fertiggegebenes charakterisieren. Man kann sagen, das Ich ist groß oder klein, dick oder dünn oder irgendwie, sondern ich kann es nur sekundär, wenn man so will, erkennen an seinen Wirkungen, die es hervorbringt. An seinen Wirkungen, die es durch seine schöpferische Tätigkeit hervorbringt. Dann kann ich sagen, ein Ich, das große schöpferische Wirkungen hervorbringt, ist stärker, ist größer, ist reifer, weiterentwickelt als eines, das halt nur kleine schöpferische Wirkungen hervorbringt. Also da sieht man dann auch den Unterschied etwa zwischen der schöpferischen Ich-Kraft der Elohim und unserer kleinen schöpferischen Ich-Kraft, die ja ein Funke dieser Ich-Kraft der Elohim ist. Also um diesen alten Saturn kennenzulernen, mussten wir uns in diese Welt hineinversetzen, wo es nichts Geschaffenes gibt. Also eigentlich einmal das Erlebnis, ins absolute Nichts hineinzustürzen. Und was ein Gefühl der absoluten Unsicherheit, des Verlorenseins von mir aus hervorruft. Nicht? Man verliert einfach sozusagen den Boden unter den Füßen. Und das ist im geistigen Erleben ein durchaus sehr reales Erleben. Also das heißt, man geht nicht sofort mit der geistigen Ruhe hin, ja, das ist halt notwendig, um das Ich kennenzulernen, sondern das ist eigentlich sehr dramatisch. Etwa wie der Johannes da im zweiten Bild erlebt, wo er dann sagt, ich habe mich selbst verloren, ich müsste glauben, dass aus nichts ein Mensch entstehen könnte, wenn ich glauben sollte, dass er irgendwas sein könnte. Also er hat sich komplett verloren in dem Moment. Aber das heißt, er kommt sehr nahe an das Erlebnis dieses Zustandes heran. Anders kommt man an das Ich nicht heran. Alles andere, was ich sagen kann, ist noch nicht wirklich das Ich. Das ist vielleicht die Persönlichkeit, die irdisch verkörperte Persönlichkeit, das hat aber mehr mit den Hüllengliedern zu tun, die zwar sicher vom Ich geformt sind, aber es ist eben nicht das Ich selber, es ist das Werk des Ich. Also wenn ich in das Ich eintauchen will, dann komme ich mal in das Nichts. Und das ist aber zugleich eben der beste Weg, sich in diesen alten Saturn-Zustand hineinzuversetzen. Und dann gehört also ein unheimlicher Mut dazu, sich selbst trotzdem nicht zu verlieren in diesem Nichts. Eigentlich müsste in dem Moment das Bewusstsein auslöschen. Das ist das auch, was normalerweise passiert. Also wenn man nicht eine entsprechend starke geistige Schulung durchgemacht hat, das heißt geistige Willenskraft entwickelt hat, dann bringt man nicht die Kraft auf, sich am Bewusstsein zu halten. In dieser Leere, in die man eintaucht, die indischen Philosophen und indischen Weisen kannten das sehr gut, also und im Buddhismus, zumindest im Buddhismus, so wie er vor der Zeitenwende gelehrt wurde von Buddha, geht es ja auch immer darum, dass man in dieses Verlöschen ins Nichts eingehen soll. Das ist immer wieder drinnen, also solange du haftest an dem, was du für deine Persönlichkeit hältst, solange haftest du an etwas, was gar nicht so einen geistigen Wert hat, sondern du musst eigentlich bereit sein, in dieses Nichts hineinzugehen, in diese Leere hineinzugehen, ins Nirvana einzugehen. Also da gehört Mut dazu, Kraft, geistige Willenskraft dazu, Mut ist geistige Willenskraft, um sich in diesem Nichts, in dieser Leere trotzdem mit Bewusstsein aufrecht zu halten. Und in dem Moment, wo man diesen Mut entwickelt, lernt man erkennen, dass da aus dem Nichts heraus etwas auftaucht, nämlich die Geister des Willens, also die dieser Willenskraft verwandt sind. Und man lernt jetzt erkennen, dass das die Wesen sind, die diese alte Saturnentwicklung in Gang gebracht haben, indem sie ihre Wesenheit oder besser gesagt einen Teil ihrer Wesenheit hingeopfert haben und das dann äußerlich letztlich erscheint als Wärmesubstanz. Das heißt, sie opfern etwas von ihrer Willenssubstanz hin. Sie sind eigentlich reine Willenskraft und einen Teil davon opfern sie hin. Und zwar opfern sie es hin, wie man dann sehr bald bemerkt, an noch höhere Wesenheiten, die über ihnen stehen, an die Cherubim. Die nehmen dieses Opfer, könnte man sagen, entgegen. Also zuerst spürt man, das sind die Throne, die opfern einen Teil ihrer Wesenheit hin, die Throne, die eben selbst aus Mut, aus Willenskraft bestehen und etwas davon hinopfern. Und in dem Moment, wo sie das hinopfern, merkt man, aha, da sind aber noch andere Wesenheiten, die das entgegennehmen. Und die sind höher, weiterentwickelt als die Throne selber. Und das sind die Cherubim. Und aus dieser Tätigkeit des Hinopfern und des Annehmens dieses Opfers entsteht jetzt etwas Neues auch. Etwas Neues eben, das eine ist, dass es sich nach außen als Wärme offenbart. Zunächst einmal als seelische Wärme, dann als ehrliche Wärme, später sogar als physische Wärme. Aber zugleich merkt man, es tritt eine neue Gruppe von Wesenheiten ins Dasein, die Urengel oder Archai. Und mit den Urengeln und mit den Archai tritt die Zeit zugleich in Erscheinung. Die Urengel oder Archai sind zugleich die Zeitgeister. Das heißt, die Zeit in ihrem eigentlichen Kern, ihrem eigentlichen Wesen nach, sind diese Archai, denen wir auch begegnen, jedes Mal hier bei unserer Rezitation, die hier in der Bibel halt nur Yom genannt wird, darüber haben wir schon gesprochen. Also dort, was heißt erster Schöpfungstag, heißt es eigentlich, da ist besonders wirksam die Tätigkeit dieses ersten Zeitgeistes. Und dann am zweiten Schöpfungstag wird er durch einen anderen abgelöst, der dann die hauptsächliche Wirkung übernimmt. Und diese Archai in dem Fall sind hier die Werkmeister, könnte man sagen, der Elohim. Weil die Elohim haben sich erst gerade aus der Erdenwelt zurückgezogen, bleiben in der Sonnenwelt, in dem, was Hashamayim genannt wird, die himmlische Welt. Und sie wirken eigentlich nur von außen hinein in die Erdenwelt Haaretz. Aber die Zeitgeister, Yom, die wirken sehr wohl da drinnen unmittelbar in der Erdenwelt. Indem sie sozusagen, wenn man will, die Befehle der Elohim entgegennehmen, wenn man das so im übertragenen Sinn ausdrücken will. Also die wesenhafte Zeit sind diese Geister. Das heißt, die Zeit entsteht erst mit dem alten Saturn, darauf haben wir auch hingewiesen. Daher kann man im Grunde auch nicht fragen, na, was war vorher? Das wird sinnlos. Weil wenn es keine Zeit gibt, gibt es kein Vorher im Grunde. Also da kann man nur sehr vergleichsweise sprechen. Es ist sehr schwer für uns vorstellbar, weil wir heute so diesen absolut linearen Zeitbegriff haben, wo immer irgendwas davor gewesen sein muss. Aber in gewisser Weise bettet sich diese ganze Entwicklung über alle 7 planetarischen Zustände eher in seinen zyklischen Zeitverlauf ein, oder wenn man will, einen spiralartigen Zeitverlauf. Das heißt, am Ende der 7. planetarischen Verkörperung, also auf dem Vulkanzustand, wenn der zu Ende geht, stehen wir in gewisser Weise genau dort, wo wir am Anfang waren, trotzdem auf einer höheren Ebene. Aber es ist kein Zeitverlauf, der so geradlinig aus der Unendlichkeit kommend verläuft bis in die andere Seite der Unendlichkeit, sondern es geht in Kreisen. Es geht in Kreisen, wenn man so will. Ist auch nur ein Bild, aber um es irgendwie verständlich zu machen. Also der lineare Zeitbegriff ist überhaupt eine sehr stark irdisch geprägte Abstraktion. Und zwar entsteht das dadurch, dass wir heute in unserem normalen Zeiterleben einfach nur einen so kleinen Abschnitt dieses ganzen Kreises sehen, dass uns das wie eine Linie vorkommt. Und gedanklich versetzt man das halt dann endlos weiter fort nach beiden Richtungen, obwohl es in Wahrheit dann sich zum Kreis schließen würde oder zur Spirale entwickeln würde. Diese Wärmekraft, die entsteht, Die entsteht also durch das Willensopfer der Throne, die wirkt auch ganz besonders an diesem ersten Schöpfungstag. Rudolf Steiner weist darauf hin, dass das besonders eine Bedeutung hat, am ersten Schöpfungstag dort, wo geschildert wird, Veruach Elohim Erachefet Alpene Hamayim. Der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, wie es gemeinhin übersetzt wird. Schwebte, Rachefet, dieses Wort, wir haben es schon einmal besprochen, ist eine ungeheure Regsamkeit da drinnen durch das R. Es ist eine sehr starke Willenskraft drinnen, es ist eine sehr starke, wenn man so will, auch Wärmekraft da drinnen. Rudolf Steiner übersetzt es daher auch so, dass er sagt, und der Geist der Elohim brütete über den flutenden Stoffesmassen, nennt das dann. Also den Wassern da unten. Es ist also etwas Strömendes und der Geist der Elohim brütet da drin etwas aus. Also man kann sich wirklich schön dieses Bild vorstellen, wie die Elohim, die eigentlich außerhalb der Erdenwelt stehen, in Hashamayim, in der himmlischen Welt, wie die sozusagen wie so eine Henne da drauf sitzen auf diesem Erdenei und hier gewisse Wärmewirkungen, gewisse willensartige Wärmewirkungen, wenn man so will, da hineinsetzen. Willensartige Wärmewirkungen, der Wille heißt aber eben auch schöpferischer, gestaltender Wille. Also das strahlen sie gleichsam hinein in diese finstere Erdenwelt, da ist es ja noch finster, vorher hieß es, wie Haaretz, Haeta, Tohu, Wabohu, wie Hoche, Galpenete haben und Finsternis über der Tiefe. Also das noch bevor sich das Licht entzündet. Das heißt, gerade dieser Zeitpunkt bis daher, bis dann beginnt das Licht aufzuleuchten, ist besonders stark geprägt durch diese die Wiederholung des alten Saturnzustandes. Da kommt also sehr viel von diesen alten Saturnkräften hinein. Und dort, wo dann das Licht aufzuleuchten beginnt, wirkt schon etwas hinein von der alten Sonne, also Kräfte, die dort entwickelt wurden. Natürlich in verwandelter Form, aber da hat man es dann schon mit Sonnenwirkungen zu tun, die hineingehen. Also diese Dinge überlagern sich. Vielleicht um diese Schilderung dieser Saturnwelt noch abzurunden, möchte ich Ihnen die Imagination dazu vorlesen, wie sie Rudolf Steiner schildert. Und wo er sagt, es ist gut, sich eben diese ganze Situation dieser alten Saturnwelt mit dem Opfer der Throne und dem Entgegennehmen durch die Cherubim und wie daraus dann eben die Achai hervortreten, sich das möglichst bildhaft vorzustellen. Das heißt, indem wir uns selbst wirklich eine Imagination aufbauen. Dann wird das Erleben konkreter. Man darf sich natürlich das nicht vorstellen, dass das jetzt so sozusagen ein fotografisches Abbild der Situation damals ist, sondern es ist einfach ein bildhaftes Erleben, eine Bildgestaltung, die uns hilft, das Bewusstsein und die Empfindungen in die richtige Richtung zu leiten. Er schildert das so. Und nun ist eine gute Imagination das Folgende. Es wird in wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten sehr häufig davon gesprochen und auch sonst ist es gesagt worden, dass die zweite Stufe der rosenkreuzerischen Einweihung die Bildung von Imaginationen ist. Diese Imaginationen muss sich der Anthroposoph bilden aus den richtigen Vorstellungen gegenüber der Welt. So kann er sich, was wir heute besprochen haben, umgewandelt denken in eine fantasieartige Imagination. Also eine fantasieartige Imagination, um überhaupt um die Fähigkeit des imaginativen Wahrnehmens auszubilden. Also diese zweite Stufe der rosenkreuzerischen Einweihung. Es ist sehr gut, also wenn man sich seelisch schult darin, möglichst lebendige, möglichst detailreiche, intensive innere Bilder aufzubauen. Also diese Fähigkeit, innerlich bildhaft zu erleben, Bilder, wie wir sie vielleicht unwillkürlich oft in den Träumen erleben, aber das eben jetzt bei ganz wachem Bewusstsein. Das heißt, sind von der Außenwelt nicht so weit jetzt ablenken zu lassen, dass das ganz abgeblasst wird, so wie wir es normal innerlich erleben. Unser Gedankenleben etwa ist ja was sehr Blasses, sondern eben unser Innenleben verdichten wirklich bis zum Bildhaften, aus der eigenen Willkür heraus. Das heißt, dieses Bild als solches ist noch nicht das, was man jetzt nennen könnte, eine hellsichtige Wahrnehmung. Es ist einmal, es muss uns bewusst sein, dass die erste Stufe ist ein Bild, das wir uns selber aufbauen, das nur halt sachgemäß aufgebaut sein sollte, dass es also dem Gegenstand der Betrachtung irgendwie entspricht, dass es also das Wesen dieser Sache ausdrückt. Das heißt, man soll versuchen, anstatt abstrakt über diese Dinge nachzudenken, ja, wie war denn das und wo steckt denn da die Logik dahinter, versuchen das Ganze in ein Bild zu formulieren, anstatt es in abstrakten Gedanken zu formulieren, sich stattdessen ein Bild aufzubauen und sozusagen dieses Bild ist die Antwort, wie war denn das damals. Dadurch wird einfach das Seelenleben verdichtet, intensiver gemacht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass dann später nämlich wirkliche Imaginationen hereinkommen können, wo sich die geistige Welt oder die Seelenwelt dann wirklich selber ausspricht durch die Bilder. Es ist dann in der Regel so, dass aus dem Geistigen heraus eben jetzt Kräfte kommen, die dieses Bild beginnen umzugestalten und so zu gestalten, dass es dann zu einer wirklichen hellsichtigen Erfahrung wird. Aber dazu muss ich erst einmal selber die Kraft entwickelt haben, diese Bilder in der Seele aufzubauen und zu halten in der Seele auch, dass man die gleich wieder zu erinnern. Weil es ist immer so, wenn man sich dann sehr darauf konzentriert, dann fängt es an zum Jucken und zum Beißen an und das zieht oder es ist zu heiß, nichts passt auf einmal mehr. Das ist ganz typisch, also wenn man versucht zu meditieren oder sich zu konzentrieren schon nur, dann kommen 100.000 Störungen plötzlich. Das sind tatsächlich die Widersachermächte, die da eine Rolle spielen, die da sofort sehr, sehr aktiv werden und das nicht aufkommen lassen wollen. Aber da muss man sich dann durchkämpfen. Also dieses Bild, diese fantasieartige Imagination, die wir uns bilden sollen bezüglich des Saturn. Die Throne, die Geister des Willens, kniehend, in voller Hingebung, voller mutartiger Hingebung vor dem Cherubim. Aber so, dass die Hingebung nicht hervorgeht aus der Empfindung der Kleinheit, sondern aus dem Bewusstsein, dass man etwas hat, was man opfern kann. Die Throne in dieser Opferwilligkeit, der die Stärke, der Mut zugrunde liegt, wie knien vor den Cherubim und das Opfer zu ihnen hinaufschickend. Und dieses Opfer schicken sie hinauf wie brodelnde Wärme, flammende Wärme, so dass der Opferrauch hinauf flammt zu den geflügelten Cherubim. So könnte das Bild sein. Und von diesem Opfer ausgehend, als wenn wir in die Luft hinein das Wort sprechen könnten und dieses Wort die Zeit wäre, aber die Zeit als Wesenheiten, von dem ganzen Vorgange ausgehend, die Geister der Zeit, die Archai. Also dass das Bild, die Cherubim, voller Tatkraft, voller Mut, und die ist durch diese starke Mut, was ist Mut? Mut ist eine Willenskraft, die man könnte sagen, zunächst einmal nach innen gerichtet, ist ein sich zusammennehmen, ein sich zusammenhalten. Also das ist im ersten Schritt ist Mut nicht, ich werde nach außen aktiv und schlage um mich, sondern in der ärgsten Gefahr halte ich mich doch aufrecht und lass mich nicht durch die Gefahr unterkriegen, wegspülen, fange nicht so zum Zittern an, sondern ja, ich spüre alles wild zittern in mir sozusagen und ich halte mich trotzdem und ich beuge mich trotzdem nicht, ich ziehe trotzdem nicht den Kopf ein, sondern ich halte mich aufrecht, ich nehme mich zusammen, das liegt sogar sehr schön in dem deutschen Wort Mut drinnen, ist immer etwas zu mir nehmen, kraftvoll eigentlich zu mir nehmen, dabei sogar es verkosten wollend, wie auch immer, also sich etwas einverleiben, etwas ins Innere nehmen, ins Enge hineinführen, also ins Innere hineinführen und T ist immer einerseits, wenn man es äußerlich nimmt, das Feste hinstellen, ist aber andererseits, wenn man es geistig betrachtet, auch immer T, der Einschlag des Geistigen. Das heißt, indem ich diesen Mut zusammennehme, schlagt da erst recht die geistige Kraft ein. Das heißt, ich konzentriere geistige Kraft im Inneren, in Wahrheit. Das ist das, was hinter dem Mut steckt. Und diese Kraft in hoher Konzentration entwickeln eben diese Geister des Willens, darum heißen sie ja auch so. Und wenn sie diese Kraft entwickelt haben, jetzt sind sie fähig, einen Teil davon auch nach außen herzugeben. Aber da müssen sie das erst in großer Stärke entwickelt haben. Wenn da nichts entwickelt ist oder nur wenig, dann können sie auch nichts hergeben. Also das heißt, wenn sie jetzt bildhaft gesprochen niederknien vor den Cherubim und etwas von ihrem Wesen verschenken, so tun sie es aus dem Bewusstsein der inneren Stärke. Durch das, was ihnen innerlich Mut gibt. Aus diesem Bewusstsein heraus. Haben wir eh schon öfters besprochen, Opfertat bedeutet, dass man auch etwas zu opfern haben muss, was wertvoll genug ist, sonst ist das Opfer halt nur sehr bescheiden. Und natürlich liegt der Wert des Opfers jetzt gar nicht im Äußeren, sondern eben in dieser inneren Kraft, die man zu vergeben hat. Also das wäre so eine fantasieartige Imagination, wie man sie sich aufbauen kann. eben darüber schwebend die Cherubim, die geflügelten Cherubim. Und aus diesem ganzen Prozess des Opferns und des Opferhinnehmens die Achaie, die da heraus sich kristallisieren in wesenhafter Form. Die Zeit als Wesenheiten. Nicht nur zum Begriff der Entwicklung, dass sich etwas von einem einfacheren Zustand zu einem höheren oder komplizierteren entwickelt, erfordert ja auch den Begriff der Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo die Achaie heraustreten, sind das die, die diese Veränderungen bewirken. Und durch diese Veränderung erscheint eben das, was wir Zeit nennen. Die Zeit entsteht dadurch, dass sich etwas zu verändern beginnt. Es ist nicht in ewiger gleichbleibender Situation im Äußeren nämlich, sondern es beginnt sich zu verändern im Äußeren. Und damit kann man unterscheiden einen Anfangszustand des Saturn, wo alles noch sehr einfach, sehr einheitlich ist, so eine Einheitsbrei, und langsam gliedert sich das immer mehr durch die Taten der Achaie, die unmittelbar die Tätigen sind. Die Impulse kommen zwar von höherer Quelle, aber sie sind die Handwerker, wenn man so will, in dem Fall. Sie sind die Handwerker, die aber sich wirklich auch in diesem Willensstoff, in diesem Wärmestoff, der entstanden ist durch das Opfer der Cherubim, man kann sagen, verkörpern. Es gibt ja nichts anderes noch als diese Wärme. Also es gibt nicht einmal Luft, Wasser nicht, Erde schon gar nicht. Also das heißt, diese Archai haben so etwas wie einen Wärmekörper, und den gestalten sie, in den wirken sie hinein. Durch die Hilfe natürlich der über ihnen stehenden Wesenheiten, aber sie sind es, die da drinnen arbeiten und dabei ihr Ich entwickeln. Die Achaie sind ja die Wesenheiten, die auf dem alten Saturn die sogenannte Menschheitsstufe durchmachen, das heißt ihr Ich entwickeln. Unter halt ganz anderen Bedingungen, als wir das heute tun. Weil dieser Wärmestoff noch etwas ganz Leichtes, etwas ganz Dünnes sozusagen ist. Und dann geht die Entwicklung weiter, also hinüber in den, auf die alte Sonne, nachdem sich dieser alte Saturn aufgelöst hat wieder, als eine äußere Erscheinung, geht es in einen Zustand über, den, wie wir wissen, oder Steiner genannt hat, den Zustand des sogenannten Pralaya, also so eine Art geistiger Weltenschlaf, in etwa vergleichbar mit dem, was wir durchmachen, wenn wir nach dem Tod durch die geistige Welt durchgehen und bevor wir wieder zu einer neuen Inkarnation herunterkommen. Im Grunde macht sozusagen das ganze Planetensystem durch. Es geht, stirbt auch wieder einen Tod, geht ganz durch die geistige Welt durch, bis alles das, was geschaffen ist, daran sich aufgelöst hat, und dann kommt es wieder heraus. Der Unterschied ist, zu unserer Reinkarnation ist, dass wir dann die stofflichen Elemente eben aus der vorhandenen Welt entnehmen und dass im großen Weltschöpferischen überhaupt die ganze Welt verschwindet. Also das heißt, wenn die Erdenwelt geboren wird, angenommen, jetzt ist unser vierter planetarischer Zustand, dann kann die auf nichts Äußeres, was vorhanden ist, auf nichts Stoffliches zurückgreifen, sondern alles kommt aus dem Geistigen herunter. Das ist der Unterschied. Das gibt dann natürlich dadurch aber auch viel stärker die Möglichkeit, alles jetzt wieder neu und höher zu gestalten, bis ins feinste Stoffliche hinein. Wenn wir wiedergeboren werden, sind wir angewiesen darauf, die Stoffe in uns aufzunehmen, die eben vorhanden sind auf Erden, selbst wenn vielleicht die gar nicht mehr so zu unserer geistigen Entwicklung passen. Das wird mit einer der Gründe sein, warum irgendwann einmal eine Inkarnation des Menschen auf Erden nicht mehr möglich ist und hoffentlich auch nicht mehr nötig sein wird. Und die Gefahr besteht ja immer, dass wir bis dahin unsere geistige Entwicklungsaufgabe nicht absolviert haben, fertig absolviert haben. Sie eigentlich noch die Erde bräuchten, um uns dort zu inkarnieren, aber es nicht mehr können, weil die Kluft trotzdem zwischen dem Geistigen und dem Physischen zu groß geworden ist. weil in allem, was stofflich erscheint, egal ob es jetzt fest, flüssig, gasförmig oder auch wärmeförmig ist, wirkt immer die Vergangenheit nach. Das ist immer was Vergangenes, der Geist geht aber in die Zukunft. Und irgendwann ist die Kluft einfach zu groß zwischen dem, was aus der Vergangenheit kommt und dem, was in die Zukunft will. Und dann können sich die beiden nicht mehr durchdringen, dann kann der Geist mit dem Stofflichen einfach nichts mehr anfangen. Also die ganze Welt geht durch das Pralaya durch und kommt dann in neuer Weise, schrittweise wieder hervor. Schrittweise heißt, also wenn es in das Pralaya eingeht, wenn die Welt in das Pralaya eingeht, dann geht sie wirklich einen Zustand über, den wir vergleichen können oder der identisch ist mit diesem Nirvana-Zustand. Also das ist etwas, was noch weit über der geistigen Welt im engeren Sinn liegt. Wir unterscheiden physische Welt, ätherische Welt, Astralwelt, dann das sogenannte Devachan oder die himmlische Welt. Darüber kommt dann sogar noch der Buddhi-Plan, wie es Steiner oder wie es auch die alten Inder genannt haben. Und dann erst kommt das Nirvana. Über diese hohen Weltbereiche spricht der Steiner sehr selten, weil man in Wahrheit dort nicht mehr hineinschauen kann. Also in den Buddhi-Plan noch ein bisschen, aber im Nirvana, wo eigentlich nur mehr die reine schöpferische Kraft ist, die dich durch nichts irgendwie begrenzen, definieren kann. Was soll ich über die sagen? Es ist sehr schwer, ich kann sie nur charakterisieren durch die Wirkungen, die von dort herauskommen. Da kann ich auch irgendwas darüber sagen, aber selbst, man kann sie nicht beschreiben. Sie spottet sozusagen jeder Beschreibung. Keine Beschreibung wird ihr genügen, weil sie ist alles und nichts. Fähig, alles hervorzubringen, aber selber ist sie nicht, weil das Seiende ist etwas Geschaffenes bereits. Also jetzt könnte jemand sagen, ja, dann ist das Geistige ist nicht. Ja, könnte man sagen, im wahrsten Sinne könnte man das sagen, es ist nicht. Aber trotzdem stammt alles von dort, weil es die schaffende Quelle ist. Aber das Wort Quelle ist da auch schon nur sinnbildlich zu nehmen. Es ist wie wenn aus dem Nichts was hervorspringen würde. Wir tun uns da unheimlich schwer, eine Vorstellung zu entwickeln davon. Also von dort auf jeden Fall kommt die Welt herein und aus diesen Schöpferkräften, die jetzt wieder in Tätigkeit kommen und diese alte Sonne gestalten, denen merkt man aber sozusagen an, dass sie eine Vorgeschichte haben. Dass sie also etwas mitbringen, gewisse, sagen wir mal, Geschicklichkeiten. Also gewisse Dinge, die am alten Saturn erst sehr mühselig langsam entwickelt werden mussten, die kommen da jetzt schon sehr selbstverständlich heraus. Also aus dem könnte man als Hellseher, wenn man zurückblicken kann, in der Akasha-Chronik sozusagen lesen kann, von diesen alten Zuständen könnte man erkennen, dass da diese schöpferischen Wesenheiten eine sehr große Geläufigkeit bereits haben, das hervorzubringen. Es schaut so aus, als wären sie bereits geübt in dem. Also an dem könnte man erkennen, na, die müssen das doch irgendwo gelernt haben. Also irgendwo müssen sie schon Erfahrungen gemacht haben. Und dann würde der Blick eben weiter zurückgehen zum alten Saturn. Und hier jetzt auf der alten Sonne ist es einerseits so, dass diese Opfertat der Throne und das Entgegennehmen des Opfers durch die Cherubim, dass das fortdauert. Also im Grunde ist der Saturnzustand im Untergrund immer noch da, auch heute noch. Er ist immer da, überall, wo wir heute Wärme erleben, da spielt der Avimandana mit der Rolle, um das zu fassen, aber trotzdem, was als Kern dahinter steckt, ist die Opfertat der Throne, also da. Außer sozusagen durch die Heizkörper, wenn man so will. Also es steckt dahinter. Ohne die Throne hätten wir das jetzt kein warmes Zimmer hier. Aber es kommen jetzt neue Wesenheiten dazu. Wesenheiten, die im Grunde in ihrer geistigen Wahrnehmung, in ihrer Imagination in etwa dieses Bild erleben, wie wir es uns vorhin aufgebaut haben. Also die Throne kniend vor den Cherubim, ihre starke Willenskraft, ihre starke Mutkraft zum Teil hinaufsendend als Opfer zu den Cherubim, zu den geflügelten Cherubim, und aus diesem ganzen Prozess heraus sich kristallisierend, herausbildend, in wärmeartiger Gestalt diese Wesenheit der Achai, die zugleich also die Zeit in wesenhafter Form repräsentiert. Diesen ganzen Vorgang beobachten jetzt andere Wesenheiten und sind, wie soll man sagen, höchst entzückt davon, diesen wunderbaren Vorgang, diese wunderbare Opfertat, namentlich der Cherubim, diese Opfertat zu beobachten, sich zu erfreuen daran, das zu sehen. Und das erzeugt in ihnen den Wunsch, in diesen Wesenheiten, die das betrachten, etwas Ähnliches in sich zu entwickeln, sich verschenken zu können, etwas verschenken zu können. Hör mal auf den feinen Unterschied. Opfern und verschenken. In dem Fall, gerade also im biblischen Sinn, auch ist mit Opfern immer gemeint etwas, was man dem Höheren hingibt. Also ich opfer nicht den Mausern irgendwas, wenn ich sage, ich gebe ein paar Brotkörner für die Mausern dahin oder so, oder Käse, weiß ich nicht. Na, meistens macht man es eh nicht, meistens wollen sie nicht im Haus sein, aber wie auch immer, dann opfer ich nicht der Maus etwas. Ich schenke vielleicht etwas, ich erhalte ihr Leben, ich gebe ihr Almosen vielleicht. Also das ist ein Geben von oben herab. Aber Opfern ist etwas dem Höheren hingeben. Das ist in gewisser Weise die stärkere Kraft, weil es auch bedeutet, dass dieses, was ich hingebe, muss im Grunde eine Qualität haben, die ja für diese oberen Wesen auch etwas bedeuten soll, bedeuten können muss. Das heißt, machen wir uns bewusst, dass das bedeutet, dass das, was wir hingeben, eine unheimliche Reife, einen unheimlichen Entwicklungsgrad haben muss. Weil es soll nicht so sein, ich gebe halt irgendein Blümerl hin und naja, und die stellen es halt in die Vasen und sagen, na gut, das kann ich schon lange machen. Nehme es halt hin, so wie ein Kind halt irgendeine Zeichnung hinkritzelt und es dem Papa schenkt, und deswegen wird es nicht gleich ein Picasso sein, den man in die Galerie hängt. Trotzdem ist es einem etwas wert. Aber hier ist es so, dass die Throne den Cherubim wirklich etwas hingeben, man könnte sagen, was eine Hausnummer größer ist als die Throne selber in gewisser Weise. Also etwas, was höchste Gestaltungskraft in sich trägt, höchste Geisteskraft in sich sieht, trägt, so dass sie wirklich für die Cherubim, dass dieses Opfer nicht nur durch die Geste des Opferns, sondern auch durch das, was es wirklich ist, etwas höchst Wertvolles für die Cherubim ist. Also, weiß ich nicht, wie wenn wir Diamanten hinopfern würden oder sowas, die wir selber gemacht haben vorher. Also das heißt, es ist die Schöpferkraft der Throne, um das hingeben zu können, aufs Höchste herausgefordert und aufs Höchste angespannt. Also sie geben das Beste, Höchste hin, was sie leisten können. Etwas, was eigentlich in Wahrheit über ihre Fähigkeiten hinausgeht fast. Also was sie nur in glücklichen Momenten einfach über sich hinauswachsen, könnte man sagen. Hinauswachsen auf den Antrieb, denen da oben etwas geben zu können, was sie sonst nämlich aus sich selbst nicht haben könnten. Das heißt, ich gebe den Cherubim etwas, diese Throne geben den Cherubim etwas, was sie selber, die Cherubim, nicht herstellen könnten, herstellen im weitesten Sinne, also nicht schaffen könnten. Also das muss man sich vorstellen, also dass man etwas hingibt, was die weit über einem stehenden Wesenheiten selbst gar nicht machen können. in der vergleichbaren kleinen Situation sind wir schon auch als Menschen in dem, was wir den höheren Hierarchien hingeben. Wir haben durch unsere Schöpferkraft die Möglichkeit, aus unserer Freiheit heraus Dinge zu gestalten, zu denen die Hierarchien über uns nicht fähig sind. Es ist, auch wenn es nur was ganz was Kleines ist, etwa was wir in dem künstlerischen Schaffen tun, wo wirkliche Kunst waltet, dann schaffen wir damit etwas, was die Engel, die über uns stehen, oder die ganzen Engelhierarchien über uns in Wahrheit nicht können. Wie heißt es so schön in dem Gedicht von Schiller, die Kunst, o Mensch, hast du allein. Also da sagt die Biene, kann dich am Fleiß meistern und so weiter, und vorgezogene Geister gibt es, die vorangegangen sind, aber die Kunst, o Mensch, hast du allein. Das heißt, die Tiere haben es nicht, aber die Engel haben es auch nicht. Sie können es nicht. Und indem wir hier Kunst hervorbringen, schaffen wir etwas ins Geistige hinein. Also es geht gar nicht um das äußere Ding, was da steht. Das ist sozusagen nur das Mittel zum Zweck. Aber schaffen wir etwas, bereichern wir die geistige Welt um etwas, was die Wesenheiten über uns nicht schaffen können. Wir opfern ihnen etwas hin, was eigentlich uns und sie überragt in einer gewissen Weise. Nicht wahr? Und so ist es im ganz Großen zu denken mit dieser Opfertat der Throne. Also da kann man sich schon vorstellen, dass da jetzt andere Wesen, die da zuschauen, in eine gewisse, wenn man so will, Verzückung entfallen, ein gewisses Entzücken darüber, über diese großartige Tat, die da passiert. Diese Tat als unheimlich schön empfinden, als etwas Schönes empfinden. Und sie sehen sich jetzt veranlasst, eben das allerdings in kleinerer Weise nachzumachen, indem sie etwas von ihrer eigenen Wesenheit verschenken. Verschenken heißt jetzt in der Ausdrucksweise hingeben an Wesenheiten, die unter mir stehen. Das heißt, das, was sie jetzt hingeben, sie geben auch ihr Höchstes hin, aber es ist trotzdem nicht der gleiche Qualitätsanspruch, wenn man so will, wie bei dem Opfer der Throne. Das heißt, sie geben etwas her, was geringer als ihr eigenes Wesen ist in gewisser Weise. Was durchaus noch was sehr Hohes ist für die Wesenheiten, die unter ihnen stehen. Aber was nicht geeignet wäre, es so unmittelbar dem Höheren hinzugeben, weil die im Grunde nichts damit anfangen könnten. Weil es für sie, ich will nicht sagen zu minder, aber doch halt zu wenig an geistiger Kraft enthält. Aber das eben sehr wertvoll ist für die Wesenheiten, die unter diesen Geistern der Weisheit stehen. Das sind nämlich die Geister der Weisheit, die jetzt diese, wie nennt es Rudolf Steiner, die schenkende Tugend entwickeln. Die Throne haben diesen Opfermut, diese Opfertugend entwickelt, den Höheren etwas hingeben zu können. Die Geister der Weisheit erwerben sich immerhin die Fähigkeit zur schenkenden Tugend, also an die unter ihnen stehenden Wesenheiten etwas für die Wertvolles wegzugeben, hinzugeben an sie. Schenkende Tugend. Und aus dieser schenkenden Tugend der Geister der Weisheit entsteht, wenn man es jetzt von der äußerlichen Seite betrachtet, so wie auf dem Saturn die Wärme entstanden ist, entsteht jetzt das Luftelement. Das heißt, das, was die Geister der Weisheit aus ihrem Wesen weggeben, wegschenken, das hat jetzt, wenn man so will, einen dichteren, gröberen Charakter als diese ganz feine Wärme, die aus der Opfertat der Throne entsteht. Es ist etwas Dichteres, etwas Schwereres, wenn man will. Das Luftelement. Ja, und es müssen auch andere Wesenheiten da sein, die dieses Geschenk entgegennehmen. wenn ich schenke, brauche ich auch wem, dem ich es schenke, weil ich sonst, ich werfe es ja nicht nur aus dem Fenster hinaus, die Weihnachtspackerln in der Regel, sondern ich gebe sie jemanden, anderen Wesenheiten. Es muss also auch andere Wesenheiten geben, die dieses Geschenk entgegennehmen. Und diese Wesenheiten stehen unter den Geistern der Weisheit. Also müssen Wesenheiten sein, die in der Hierarchiestufe unter ihnen stehen, tiefer stehen. Und zwar sind es in dem Fall die Erzengel. Die Hierarchie der Erzengel ist es, die dieses Geschenk entgegennehmen. Also etwas, was, wenn man es von der Innenseite her betrachtet, ist es ein Teil des Wesenhaften dieser Geister der Weisheit. Das heißt, es muss etwas zu tun haben mit dieser Weisheitskraft. Es muss etwas sein, was Weisheit ist. Die Geister der Weisheit, wenn sie sich verschenken, können eigentlich nur Weisheit verschenken, so wie die Throne Willen opfern konnten. Weil das ihr eigentliches Wesen ist. Also diese Bezeichnungen sind nicht willkürlich. Weisheit verschenken sie. Und interessanterweise, diese Weisheit von der Außenseite betrachtet, erscheint als Luft. Naja, manchmal ist die Weisheit sehr luftig. Manchmal ist da eine Luft drin. Naja, das Wehen des Geistes spricht man oft und so weiter. Also die Beseelung und dergleichen, das hat oft was mit dem Atem zu tun. Im Atem wird die Weisheit eingeatmet, ausgeatmet. Das war in alten Zeiten, das heißt in alten Zeiten heißt es immer mal grundsätzlich in vorchristlichen Zeiten so, dass die Weisheit der Welt wirklich sehr stark mit dem Atem aufgenommen wurde. Daher eben auch diese Yoga-Übungen und dergleichen, die mit Atemübungen verbunden sind, wo also die Weisheit wirklich auf den Flügeln des Atems einströmt, ausströmt aus dem Menschen. Also man könnte sagen, das Luftelement ist der äußere Träger der Weisheit. Heute ist das bei uns Menschen anders, also das Weisheitselement bewegt sich heute auf einer feineren Stufe, könnte man sagen. Und diese feinere Stufe, die wird aber auch hier vorbereitet, gerade durch diese Erzengel. Also man könnte sagen, sie nehmen die Weisheit entgegen durch das Luftelement. Also es ist etwa so, aber im kosmischen Maßstab, wie die alten indischen Weisen durch ihre Atemübungen die Weltweisheit eingenommen haben, also in dem Wechselschlag Brahma, Atma einatmen, ausatmen. Das steckt ja dahinter. Brahma ist eigentlich dieses Weltgeistige in mich hineinnehmen, Atma ist wieder ausatmen, öffnen. Also ein Busch, das steckt nämlich hinter den Namen dahinter, in Wahrheit. Atma, das Wort ist nicht zufällig mit atmen verwandt. Das ist dieselbe sprachliche Wurzel, das Indische, das Sanskrit gehört ja zu den indogermanischen Sprachen, zu denen letztlich auch unsere Sprache gehört und die daraus gewachsen ist. Also wir haben die Wurzeln dort, wo die nachatlantische Kultur entstanden ist. Im ganz großen kosmischen Maßstab machen das also diese Erzengel durch, indem sie also dieses Licht auf, diese Luft aufnehmen, die hingeopfert wird von den Geistern der Weisheit, und sie geben sie auch wieder zurück. Also sie stauen das nicht nur in sich und sammeln, bis sie zerplatzen, sondern sie atmen es gleichsam wieder aus, sie geben es wieder her. Allerdings in verwandelter Gestalt. Sie geben es zurück, nicht in dieser, man könnte sagen, stofflichen Dichte, die das Luftelement hat, sondern sie geben es in einer verdünnten, bildhaften Form zurück. Also man könnte sagen, was sie stofflich aufnehmen, geben sie als Bild zurück. Und damit, und in diesem Bild, das sie zurückwerfen, das sie ausatmen, das sie zurückstrahlen, liegt aber drinnen eben diese Weisheit der Geister der Weisheit. Die Geister der Weisheit haben ihre Weisheit, ihre Wesenheit hineingelegt in dieses Luftelement und die Erzengel strahlen es ihnen jetzt in bildhafter Form zurück. Das hat im Übrigen natürlich eine Bedeutung dann für das Bewusstsein auch dieser Geister der Weisheit, weil ihnen ihre eigentliche Wesenheit jetzt im Spiegel der Erzengel gezeigt wird im Grunde. Also es kommen ihnen Bilder ihres eigenen Wesens zurück von den Erzengeln. Allerdings zeitversetzt. Also die Erzengel nehmen dieses Luftelement, wenn man so will, und die darin wirkende Weisheit auf. Man könnte sagen, verdauen es in sich, verwandeln es in sich, halten es eine Zeit lang jedenfalls in ihrer Wesenheit und strahlen es dann in bildhafter Form zurück. Das heißt, sie filtern eigentlich, könnte man sagen, das rein Stoffliche heraus, bauen sich daraus ihren Luftleib, in dem sie leben. Die Erzengel leben nämlich auf der alten Sonne in einem Luftleib. Wärme ist natürlich auch drinnen, aber dazu kommt das Luftelement, das auf dem alten Saturn es für die Achai etwa noch nicht gegeben hat. Die Erzengel haben jetzt mittlerweile bereits einen Wärme- und Luftleib. Und sie holen also dieses Stoffliche der Luft heraus, holen auch einen Teil der Weisheit natürlich heraus, um dadurch überhaupt ihren Leib zu gestalten, weil in dieser Weisheit liegt auch das drin, was ihren Luftleib gestaltet. Aber einen Teil werfen sie dann auch in bildhafter Form entstofflicht zurück. Und das ist etwas, was als Bild, als Bewusstseinsbild jetzt auch den Geistern der Weisheit zurückgestrahlt wird, aber zeitversetzt, weil dieser Prozess der, wenn man so will, Verdauung dieser aufgenommenen Luft, der dauert eine gewisse Zeit. Und die Zeit gibt es ja bereits. Das heißt, der ganze Prozess wäre nicht möglich, wenn nicht diese Saturnentwicklung vorangegangen wäre. Das heißt, in dem ganzen Prozess muss man sich ja immer vorstellen, dass die Archai, die Zeitgeister, weil das ist die Zeit in Wahrheit, dass die da auch mitwirken. Dass die dem Ganzen einen gewissen Rhythmus geben. Dass also in dem zum Beispiel Rhythmus des Einatmens und ausatmen, sprich zurückwerfen des Bildes, dass das so ein rhythmischer Wechselschlag ist, denn das wird geordnet durch die Zeitgeister, die spielen da eine Rolle dabei. Die ordnen das, die bringen ein System hinein. Also das ist nicht chaotisch, sondern zumindest je mehr diese alte Sonnenentwicklung voranschreitet, umso geordneter wird dieser Prozess. Vergleichen können wir es durchaus mit der menschlichen Entwicklung. Das kleine Kind, wenn es geboren ist, hat auch noch einen sehr unregelmäßigen Atem. Es ist noch keine Rede davon, dass dieser ganz klare rhythmische Prozess da ist. Sondern die Atmung macht sehr oft Sprünge, ist manchmal sehr schnell, dann ist wieder sehr langsam, manchmal setzt sogar kurzzeitig aus. Was dann sogar so weit gehen kann bis zu diesem Phänomen des plötzlichen Kindstods, wo man bis heute noch nicht so genau weiß, woher das kommt, wo einfach die Atmung stehen bleibt aus. Das, also sehr tragisch eigentlich, aber das zeigt also, wie schwierig eigentlich der Prozess ist, sich in diesen gleichmäßigen Rhythmus hineinzufinden. Das dauert. Das dauert. Also sozusagen dieses Geistige, nämlich das Hereinkommt, zu verbinden mit dem Stofflich-Physischen, was durchs Körperliche jetzt hereinkommt. Und im Großen machen diesen Prozess auf der alten Sonne jetzt auch diese Erzengel durch, also indem sie sich diesen Luftleib bauen und dass da dieser Rhythmus hereinkommt, das dauert. Das dauert, bis der immer regelmäßiger wird und da müssen ein ganzer Reigen von Achai, von Zeitgeistern ordnend mitwirken und sie unterstützen dabei.
Und das Zurückstrahlen ist das jetzt im Lichtäther?
Genau. Dieses Zurückstrahlen, das bildhafte Zurückstrahlen der Weisheit, das ist das, was als Lichtäther jetzt herauskommt. Das Licht. Im Licht strahlt Weisheit. Ist ein Meditationssatz, den Rudolf Steiner immer wieder uns ans Herz legt. Im Lichte strahlt Weisheit. Das heißt, ganz konkret gesprochen, die Weisheit der Geister der Weisheit, die die Quelle der Weisheit sozusagen sind, des Weisheitselementes sind, die wird im Licht als Bild zurückgestrahlt. Bei den Geistern der Weisheit ist sie, naja, nicht bloßes Bild, sondern da ist sie tätig wirkende Kraft, die sich hineingestaltet bis in das Luftelement. Das heißt, sie ist im Stofflichen, wenn man so will, auch wenn es noch sehr dünn ist, aber im Stofflichen gestaltende Kraft und ordnet dieses Stoffliche nach weisheitsvollen Gesetzmäßigkeiten, wenn man so will. In dem, was im Licht zurückgestrahlt wird, ist das Bild davon. Das heißt, es hat selbst keine gestaltende Kraft mehr, das würde das Stoffliche von sich aus nicht mehr weiter durchformen oder gestalten, aber es bringt das Bild dieser Kräfte. Und letztlich, wenn wir als Menschen uns zum Gedankenelement erheben, dann strahlt das auch da hinein. Das heißt, wenn wir unsere Gedankenbilder entwerfen, ist dann das ein Teil dieser Weisheit, die im Lichte strahlt. Und wenn wir es uns als Bild, machen wir was anderes vorher. Wo finden wir das wieder am ersten Schöpfungstag bereits? Na, dort, wo es heißt, Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Also es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Und Vayar Elohim et Haor Kitob. Und sie sahen, dass das Licht gut, man kann auch sagen, schön war. Im Hebräischen ist dieses gut und schön in Wahrheit nicht voneinander geschieden. Schön ist eigentlich das auch, was moralische Qualität hat. Also dieser hebräische, althebräische Schönheitsbegriff umschließt sowohl das Moralische als das Ästhetische. Das ist nichts Getrenntes. Das ist überhaupt auch ein Empfinden, das in den Menschen auch sehr stark dann war in der griechisch-lateinischen Zeit etwa. Nicht wahr? Bei den Griechen das Schönheitsideal, Schönheit bedeutet immer auch das Gute. Das ist davon nicht zu trennen. Heute müssen wir es bis zu einem gewissen Grad trennen. Für den Griechen war dadurch und damals mit einer gewissen Berechtigung, auch gültig, dass man sagt, ein Mensch, der schön ist, ist auch gut. Und wenn er hässlich ist, dann ist er es, weil er zumindest, Sie haben es nicht mehr so klar aussprechen können, weil er nämlich in früheren Inkarnationen irgendwas angestellt hat, was ihn hindert daran, sich hier einen schönen Leib zu bauen. Es gibt allerdings für die Hässlichkeit auch ganz andere Gründe. Das wird dann etwa deutlich, wenn ganz bewusst geschildert wird, dass Sokrates war so richtig hässlich, so eine Faungestalt, also so ein richtig hässlicher Mensch. Also alles eigentlich eine Ohrfeige für das griechische Schönheitsideal. Also im Grunde schon allein deswegen hätte sie ihn fast zum Tod verurteilen müssen, so aus der Inneren. Nein, tatsächlich, ich meine, also da spielen diese Dinge spielen tatsächlich eine Rolle dann mit. Also wenn man sich jetzt so vorstellt, das Richterkollegium, jetzt einerseits, was der getan hat, also der hetzt sozusagen die Jugend da gegen die Götter auf, oder so haben sie es zumindest verstanden, und sie sollen sich ihre eigenen Gedanken machen, und also eine Revolution im Grunde. Weil das eigentlich alles schon ein bisschen auch ein Vorblick auf unsere Epoche ist in Wahrheit. Also diese Sokratiker, dann Platon, auch Aristoteles, haben zwar einerseits einen Rückblick auf die Vergangenheit, andererseits dann überhaupt bei Aristoteles sehr stark den Vorblick auf unsere Epoche auch schon. Die strenge Logik und dergleichen ist was eigentlich schon in unsere Zeit des Intellekts hinzielt. Und Sokrates ist da so ein gewisser Wendepunkt drinnen. Aber man muss sich vorstellen, diese Richter, die da eigentlich groß geworden sind mit diesem Schönheitsideal, mit diesem alltäglichen Erleben, wer schön ist, ist auch gut. Und jetzt sitzt da einer vor mir, der hat dieses und jenes getan und hässlich ist er auch. Ich sehe ihm ja an, dass er böse ist. Ich sehe es ihm ja an. Und bitte, diese Vorurteile gibt es ja teilweise heute auch noch. Wenn ein Mensch irgendwo verunstaltet, vielleicht durch einen Unfall oder sonst was, oder durch einen Geburtsfehler ist, viele Menschen empfinden das heute dann, na, ich weiß nicht, dem traue ich zumindest nicht so ganz. Ist halt ungewohnt. Man kommt doch immer noch häufig vor. Das heißt, Menschen, die so heute noch so empfinden, leben im Grunde auf dieser griechischen Stufe noch, also in dem Zeitalter irgendwo im inneren Empfinden. Heute hat sich das ganz stark auseinanderentwickelt. Also das Schöne, namentlich der menschlichen Gestalt, hat mit dem Guten überhaupt nichts mehr zu tun. Ist völlig getrennt davon. Also es kann der hässlichste Mensch, kann der beste Mensch sein, kann der Weiseste sein und der Tugendhafteste sein. Es hat gar nichts damit zu tun. Ja, im Gegenteil, Menschen, die so viel innere, moralisch-geistige Kraft entwickeln und bereit sind, diese Kraft zu verschenken in die Welt, müssen es teilweise sogar, ich will nicht sagen büßen, oder werden belohnt mit der Hässlichkeit des Leibes. Das ist ein Motiv, das in gewisser Weise im Mysteriendrama drinnen ist. Nicht wahr, da gibt es diese Frau Balde, die immer Märchen erzählt. Und der Geist der Elemente fordert von ihr jetzt einen gewissen Tribut. Und zwar ein Tribut deswegen, weil die Frau Balde erzählt die Märchen immer wieder diesen beiden Gelehrten, also dem Capesius und dem Dr. Strada. Das sind zwei Gelehrte, die in dem Drama eine Rolle spielen und die halt abstrakte Wissenschaftler sind und so ihre Seelenkräfte sich erfrischen im Grunde an den Märchen der Frau Balde. Und der Geist der Elemente sagt, ja gut, aber irgendwer muss man jetzt sozusagen Tribut zollen, dass ich als Geist der Elemente alle meine Kräfte zur Verfügung gestellt habe, dass diese zwei Herrschaften da überhaupt auf Erden existieren können und hier ihr Ich entwickeln können. Also wer zahlt mir dafür sozusagen? Ihr müsst mal eine Gegenleistung bringen. Und die zwei sind offensichtlich unfähig, das stellt sich dann im Laufe des vierten Bildes heraus, dass die im Grunde nichts Brauchbares zu geben haben. Nichts, was vor der geistigen Welt wirklich Wert hätte, weil das abstrakte Wissen, das zerflattert in der geistigen Welt, das hat keinen Wert. Also sie können nichts geben, aber die Frau Balde, die Seelen dieser beiden Forscher immer wieder so erfrischt, dass sie nicht ganz vertrocknen, die hat in ihren Märchen durchaus Kräfte, die auch für die geistige Welt wertvoll sind. Das heißt, im Drama ist es dann so, dass die Frau Balde den Elementarwesen eigentlich diese Märchen erzählen soll und dadurch ihnen etwas gibt, das heißt den Naturkräften etwas gibt, was sie aus sich selbst nicht haben können. Das heißt, im Grunde tut man der Natur etwas Gutes, wenn man ihnen Märchen erzählt. Das klingt so für einen Außenstehenden natürlich sehr paradox, aber tatsächlich, weil in den Märchen lebt einerseits etwas vom Wahrnehmen dieser Elementarkräfte, nicht? Weil das geht durch die Märchen durch, diese ganzen Wesenheiten da, egal ob es ein Rumpelstilzchen oder sonst was ist, das sind alles irgendwelche Elementarwesen, die Zwerge, die sieben Zwerge und das sind Elementarwesen im Grunde. Und indem ich das aber jetzt zum Märchenbilde forme, gebe ich ihnen etwas zurück, was sie selber nicht können und was ihnen aber einen gewissen Spiegel und eine gewisse Möglichkeit zu einer Weiterentwicklung gibt, die sie sonst nicht hätten. Und jetzt sagt also dieser Geist der Elemente, na gut, also die zwei mit ihrem Intellekt, die können uns nichts geben, aber du kannst. Du musst für sie zahlen, weil schließlich du stärkst ihre Seelenkräfte, du bist für sie verantwortlich, also zahl du. Ja, und sie sagt dann, ja gut, also ja, ich will mich nicht verweigern dem, was ich tun muss, aber sag mir wenigstens, was das für mich für Folgen haben wird. Naja, es wird sich dir am Leib als Hässlichkeit erweisen. Ja, dann sagst du, na dankeschön, also jetzt soll ich da was opfern und dann wäre hässlich auch noch, aber gut, es muss halt sein und sie tut es dann doch. Aber tatsächlich, sie gibt so viel von ihren Kräften weg, dass sie es gar nicht mehr, man könnte sagen, aus eigenem Egoismus ins Körperliche hineinsendet, sondern bereit ist, es ins Geistige zu verschenken. Es wird eigentlich dem Körperlichen entzogen. Und dadurch wird aber notwendigerweise der Leib ungestalteter, hässlicher. Und wir werden das in der Zukunft der Menschheit erleben, dass die Menschen zumindest also bei Gott nicht mehr entsprechen werden dem, was das griechische Schönheitsideal ist. Und was teilweise halt auch noch das Schönheitsideal ist, wenn man so, weiß nicht, die Models oder so herumrennen, ist zwar nicht ganz das griechische Schönheitsideal, aber doch so was harmonisch, ebenmäßig und so weiter. Und das wird immer mehr verschwinden aus der Menschheit. Ich will nicht sagen, dass jetzt alle Menschen hässlich werden, aber es wird zum Beispiel alles das verschwinden, was dieser schön symmetrische Bau des Körpers ist. Rudolf Steiner hat darum etwa in seiner Christusstatue, in der Statue des Menschheitsrepräsentanten, wenn man sich dieses Christusgesicht anschaut, da gibt es nichts Symmetrisches. Da ist im Grunde alles windschief. Die linke Seite ist ganz anders als die rechte. Es ist eigentlich alles individuell gestaltet irgendwo. Im Grunde ist es ja bei jedem Menschen ein leichter Unterschied da, also wenn man das Gesicht hernimmt, alles. Es ist nicht genau gleich. Und das wird aber viel stärker werden, es werden viel stärkere Unterschiede kommen. Also etwas, was namentlich dann der alte Grieche als ganz hässlich empfunden hätte. Der hätte es am schönsten empfunden, wenn das wirklich genau links und rechts gleich ist. Dann ist die absolute Harmonie da, das absolute Gleichgewicht da. Das wird also immer mehr aus dem Gleichgewicht kommen. Es wird nur ein großer Unterschied sein, dass die moralisch entwickelten Menschen werden darin eine Tendenz zeigen, wo das eben ausdrückt, dass da Geistiges durchstrahlt, dass da eine erhebende Kraft drinnen ist. Und bei den unmoralischen Menschen wird man bis in die Körpergestaltung hinein merken, dass es sie nach unten zieht. In der ganzen Gesichtsgestaltung, in der ganzen Körperlichkeit wird man das merken, da ist eine Kraft, die nach unten zieht. Und bei den anderen ist es was, wo man das Gefühl hat, na jetzt fängt der Ball zum Fliegen an, sozusagen, wenn ich es jetzt extrem ausdrücke. Also da wird es starke Änderungen geben. Und das heißt also auch bei diesen Erzengelwesenheiten auf der alten Sonne ist so ein gewisser Entwicklungsprozess natürlich auch drinnen, wo das, was sie dann zurückgeben können, auch dadurch geprägt ist natürlich, dass sie ihre eigene Individualität immer stärker entwickelt haben. Die Erzengel machen auf der alten Sonne ihre Ich-Entwicklung durch. Sie kommen zwar nicht annähernd da in die Nähe, so eine Freiheit zu entwickeln, wie wir Menschen, von Freiheit ist da überhaupt noch keine Rede. Trotzdem entwickeln sie auf ihre Art das Ich und es wird immer individueller geprägt. Also man darf sich trotzdem nicht vorstellen, auch wenn es diese Freiheit, wie wir Menschen sie haben, nicht gibt, dass jetzt ein Erzengel gleich ist wie der andere. Sondern trotzdem, jedem wirken individuell die Schöpferkräfte und gestalten ihn individuell. Und das wirkt natürlich erstens bis in diese Luftleiblichkeit hinein, die bei jedem Erzengel anders gestaltet ist. Es wirkt aber auch modifizierend, könnte man sagen, in diese Bilder hinein. Also das heißt, die Geister der Weisheit bekommen ihre Wesenheit zurückgespiegelt in tausenden verschiedenen Bildern, möchte man sagen, die durch tausend verschieden leicht gewölbte Spiegel zurückgeworfen werden. Der eine vergrößert ein bisschen, der eine verkleinert ein bisschen. Also es ist sehr, wird immer differenzierter, je weiter diese Entwicklung voranschreitet. Es entsteht dadurch auch so etwas wie ein gewisses Farbenspiel, wenn man will. Also das Licht ist, diese Weisheit wird also nicht eins zu eins so zurückgestrahlt, wie sie die Geister der Weisheit geben, sondern eben in abgedämpfter, milderer, dunklerer Form, wenn man so will, oder in sehr hell strahlender Form, wo also sehr unmittelbar alles drinnen ist. Bei, bei anderen, die geben es nur teilweise zurück, dann erscheint diese Weisheit abgedämpft, verdunkelt, wenn man so will, also da entstehen Unterschiede. Und im Grunde ganz nach den Gesetzen von Goethes Farbenlehre ergibt sich aus diesem Wechselspiel von hell und dunkel, ergeben sich verschiedene seelisch-geistige, seelische freien Farbnuancen, die in diesem Lichte zurückstrahlen. Obwohl die Quelle farbneutral ist. Also eben farbneutral heißt in dem Sinn, dass wirklich die ganze Fülle der Weisheit einmal ausgestrahlt wird, aber sie wird dann von den verschiedenen Ecken immer nur bruchstückhaft zurückgegeben. Insgesamt alles, aber von jeder Seite eben immer, jeder Erzengel trägt einen Teil dazu bei, könnte man auch sagen. Manche was Helleres, manche was Dunkleres. Also eine wunderbare Welt, die da entsteht, eine funkelnde, leuchtende Welt, wo man sich vorstellen muss, in der Mitte die Geister der Weisheit, die diese Weisheit ausstrahlen, ihr inneres Wesen, einen Teil ihres inneren Wesens ausstrahlen und es jetzt von den Erzengeln, die man könnte sagen an der Peripherie sitzen, im Umkreis dieser Geister der Weisheit sitzen, es ihnen von allen Seiten zurückstrahlen. Wobei das noch ein Bild ist, das, sage ich mal, zu dreidimensional ist, aber es entsteht dadurch tatsächlich etwas, was es bis jetzt noch nicht gab. Der Raum. Denn die Zeit gab es ja schon, es gab aber noch keinen Raum. Darum kann man die Saturn nicht so schwer schildern, weil eigentlich können wir es nur in räumlichen Begriffen schildern, nur es gab noch keinen Raum. Also das heißt, jedes räumliche Bild, das wir für den alten Saturn verwenden, ist immer nur symbolischer Natur, damit wir überhaupt irgendwie sprechen können. Aber es stimmt in Wahrheit nicht. Das ist jedenfalls ein Symbolbild, aber kein Abbild. Und das gilt für den Anfangszustand der alten Sonne auch noch. Da gibt es den Raum im eigentlichen Sinn auch noch nicht. Er beginnt jetzt erst zu entstehen, indem ein Inneres da ist, die Weisheit, die die Geister der Weisheit hinopfern, und ein Äußeres, das ihnen zurückkommt in Lichtform. Dieses Innen-Außen, das ist der Beginn des Räumlichen, wenn man so will. Oder Steiner sagt, das ist also eigentlich noch was Zweidimensionales. Und man muss denken, zunächst einmal spielt sich das ja alles in der Seelenwelt ab. Also in der Seelenwelt entsteht ein Inneres und ein Äußeres. Als Anfang des Räumlichen. Diese alte Sonne hat jetzt zum Unterschied von unserer heutigen Sonne zum Beispiel das nicht, dass sie nach außen leuchtet. Im Grund gibt's gar nichts außen. Nicht wahr? Dieser ganze Kosmos, zu dem die alte Sonne gehört, das von innen durchleuchtet, indem von der Peripherie etwas zurückgestrahlt wird zum Mittelpunkt. Und nach außen geht gar nichts, weil dort gibt's im Grunde nichts. Während unsere Sonne heute vor allem nach außen leuchtet, in den Kosmos hinaus. Und das ist der eine Unterschied. Und der zweite ist eben, durch diesen rhythmischen Atemprozess der Erzengel, einatmen, ausatmen, also einatmen, sie atmen die Luft, das Luftelement ein, das ihnen von den Geistern der Weisheit zuströmt, sie atmen das Lichtelement aus. Das ist ein Rhythmus. Immer wenn Sie das Luftelement einatmen, ist es eigentlich dunkel. Nicht wahr? Da tut sie noch nichts. Das Luftelement als solches ist dunkel. Und erst indem Sie es jetzt bildhaft als Licht, Äther oder als Licht, zuerst sogar als astralisches Licht ausatmen, dann erglänzt diese Sonnenwelt. Das heißt, in dieser Sonnenwelt ist so ein rhythmisches Pulsieren von Licht und Finsternis da, hell und dunkel, hell und dunkel. Also kein so kontinuierliches Leuchten, wie wir es heute bei unserer Sonne haben. diese Bewegung ausstrahlen vom Zentrum, etwas, was zurückkommt von der Peripherie, das sollte uns an einen Prozess erinnern, den wir auch schon in etwas anderer Art kennen vom ersten Schöpfungstag. Wie heißt es da noch, bevor sogar das Licht aufleuchtet? Weha aretz hayeta tohu wabohu. Tohu wabohu. Wirrwarr durcheinander, wie es übersetzt wird. Aber eigentlich haben wir versucht, dieses Bild uns vor Augen zu rufen, was ist das? Tohu, also da schlagt irgendwo im Zentrum der Geist ein. Und von dem strahlt etwas aus. Tohu. Im H strömt was Beseeltes aus. O, Sympathiekräfte drinnen. Das heißt, warme seelische Sympathiekräfte strahlen von diesem Zentrum aus, wo der Geist einschlägt. Tuh, da zerspritzt sozusagen nach allen Seiten. Und Bohu oder Wohu sogar, dann ist die Hülle nicht ganz so fest, das ist diese Peripherie, die das jetzt im Grunde zurückstrahlt, die Kräfte zurückstrahlt von der Peripherie wieder dem Zentrum zu. Wenn man sich diesen Prozess jetzt hier übertragt, hat man genau diesen Punkt im Zentrum, die Geister der Weisheit, wo das Geistige ausstrahlt von diesem Zentrum und als seelisches Licht zunächst einmal, später dann auch als ätherisches Licht von der Peripherie zurückkommt. Also im Grunde ein sehr verwandter Prozess. Das heißt, obwohl da noch gar nicht das Licht leuchtet, wird es vorbereitet durch einen Prozess, der in ähnlicher Art auf der alten Sonne sich abgespielt hat. Also so durchkreuzen sich diese Dinge. Also man darf das überhaupt nicht so schematisch nehmen. Alle schematischen Tabellen sind Einseitigkeiten zumindest. Ich will nicht sagen, dass sie falsch sind, weil für einen bestimmten Teil stimmen es meistens, aber es genügt nicht. Es genügt nicht. Also man müsste so flexibel werden, da reinzuschauen, schon, ah ja, da wirkt dieses drinnen. Und da wirkt was vom fünften planetarischen Zustand, der ja noch gar nicht da war. Und trotzdem wirkt es schon drinnen. Also das heißt, es wirkt selbst was in der Zukunft erst sein wird, wirkt in Wahrheit da schon in die Schöpfung hinein. Wir werden dann sehen, dass das mehr bei den späteren Schöpfungstagen der Fall ist. Bei den ersten Schöpfungstagen häufen sich mehr die Wirkungen der alten planetarischen Zustände und das aus der Zukunft ist nur sehr sparsam und dann so, naja, wenn man im fünften Schöpfungstag, da wird das schon deutlich spürbar, im sechsten noch deutlicher. Und der siebente Schöpfungstag mit diesem Ruhm der Elohim, das ist schon fast ganz ein Abbild dieser zukünftigen Vulkanentwicklung. Das heißt, wieder sowas wie Paradox oder wie viel weiter man eigentlich den Zeitbegriff oder die Zeitvorstellung fassen muss. Also die Zukunft wirkt schon, hat schon in der Vergangenheit gewirkt in gewisser Weise. So wie die Vergangenheit, das ist noch leichter einzusehen, nachwirkt bis in die weite Zukunft hinein. Das kann man ja noch ganz gut verstehen, aber wie das, was noch gar nicht da ist, hineinwirkt und schon da an den Beginn der Erdenschöpfung hineinwirkt, das ist schwerer zu fassen. Aber wir fassen es deshalb schwer, weil wir halt diesen einseitig linearen Zeitbegriff entwickelt haben und der so eine Idee fix geworden ist in unserem Erleben, dass wir uns kaum von dem trennen können. Da gerade namentlich in unserer Kulturepoche haben wir einerseits, wir kleben ganz stark am Räumlichen. Das heißt, was ich mir nicht räumlich vorstellen kann, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, wie soll ich? Und was ich mir nicht linear zeitlich vorstellen kann, kann ich mir im Grunde auch nicht vorstellen. Da wird es dann sofort für uns irgendwie irrwitzig, irgendwie paradox. Ja, die Zukunft wirkt jetzt schon. Wie soll das alles zugehen? Gibt dann so manche utopische Romane, die Zeitreisen beschreiben und sowas und alle möglichen Paradoxien, die aufkommen, weil das Denken damit gar nicht zur Rande kommt. Wie ist denn das? Ich meine, interessant ist nur, dass der Gedanke auftritt, man könnte sich in der Zeit bewegen. Nur ist das natürlich nicht so äußerlich aufzufassen dann. Also wir können nicht jetzt im Physischen in eine andere Zeit hineinreisen, weil das Physische ist eigentlich immer nur im gegenwärtigen Augenblick da, so wie es ist, und dann ist es weg. Und im nächsten Moment ist es sozusagen als ein anderes physisches, aber das, was vorher war, das existiert nirgend mehr. Als physisches. Seiner geistigen Grundlage nach schon. Zum Beispiel auch als Bild in der Akasha-Chronik etwa. Und Bild ist dort mehr als eine bloße Fotografie, weil wirklich alle Details erhalten bleiben. Aber als ätherisches Bild, aber nicht als als physisch gegenständliches. Also physisch kann ich nie in die Vergangenheit oder Zukunft reisen, sondern physisch existiert eigentlich in Wahrheit nur der Augenblick, die Gegenwart. Alles andere hat keine physische Realität mehr. Auch das ist ein interessanter Gedanke, nur für die Materialisten, die glauben, also die Materie ist das Ewige. Also eigentlich ist das Räumlich-Stoffliche, ist überhaupt, hat nur eine augenblickliche Existenz. Die Physik beginnt es zu ahnen. Sie sprechen manchmal schon davon, dass eigentlich existieren die Dinge gar nicht. Sie kommen, gehen, kommen, gehen, kommen, gehen. Nur da dieses Kommen, Gehen so schnell aufeinander folgt, kriegen wir den Eindruck, das ist immer da, weil immer gleich was nachkommt. Aber in Wahrheit verschwindet es augenblicklich sofort wieder. Das, in der Quantentheorie gibt es dann da einen Begriff, die sogenannte Planck-Zeit. Das ist sozusagen der kleinstmögliche Zeit. Bereich, das heißt, der Augenblick hat laut Physik eine gewisse minimale Ausdehnung, es ist nicht ein Nullpunkt, es hat eine gewisse minimale Ausdehnung, aber was davor und danach ist, existiert im Grunde nicht mehr. Nur in der kurzen Zeit ist es da und dann ist schon wieder weg und kommt wieder was rein und geht wieder weg. Also es ist ein dauerndes Brodeln in Wahrheit. Also die Dinge sind gar nicht so stabil, wie sie uns erscheinen. Eine weit ungeheuer rasante Bewegung, die dahinter steckt. Das, und ich finde es spannend, dass also die Physik sich langsam an sowas herantastet. Also das sind wirklich, zumindest über den klassischen Materialismus, sind es weit hinaus. Auch wenn sie sich hauptsächlich in die untersinnliche Welt bohren und dort so ein bisschen den Ariman kitzeln, macht nichts, aber immerhin, so von der rein stofflich-materiellen Vorstellung, räumliche Gegenstände, die die ganze Ewigkeit existieren, unzerstörbar, völlig weg. Das ist also physikalisch ein völliger Blödsinn heute, das weiß man. Und manchmal fragt man sich dann, wie konnten sich die Leute das so vorstellen, da gibt es irgendwelche Wunderstoffe, die unzerstörbar sind, die kein Mensch weiß, was herkommen soll, weil die hat es immer schon gegeben und wird es immer geben. Es ist eigentlich merkwürdig, nicht wahr? In Wahrheit. So ganz plausibel ist das auch nicht. Plausibel ist das nur für einen Menschen, der an dem, was man greifen kann, das Letzte und Höchste sieht. Für den, der wünscht sich, das muss immer sein. Und am besten möchte ich auch so auf Erden immer und ewig so da stehen. Nur ja nicht sterben oder sonst was. Oder älter werden oder was. Aber das ist halt in der Zeit des Materialismus klarerweise ganz stark herausgekommen. Aber wir sind darüber, über den Gipfelpunkt hinaus, Gott sei Dank. Auch wenn es sich nicht zu allen herumgesprochen hat, aber es wird schon kommen. Also das Tohu Wabohu wirkt hinein und wir finden natürlich in dieser Peripherie, wo die Erzengel wirken, in der finden wir auch bereits die Andeutung dessen, was dann am zweiten Schöpfungstag so richtig gebildet wird und geschildert wird. Vayomer Elohim je Rakia, jehi Rakia, aber doch Hamayim. Rakia, die Feste des Himmels. Das ist zunächst einmal also diese Peripherie, die Peripherie der Welt, diese äußere Grenze, die gebildet wird. Und wir haben gesagt, am zweiten Schöpfungstag mit der Bildung dieser Feste beginnt ja das, dass aber überhaupt die einzelnen Planetensphären nach und nach herausgebildet werden. Das ist sozusagen nur die äußerste, der Kristallhimmel, wenn man so will, wird man dann später gesagt haben. Und dann gliedert sich das aber weiter, dann entstehen weitere solche kristallene Schalen, Die Griechen haben es halt so genannt, aber natürlich nicht wirklich aus mineralischem Kristall, sondern etwas Durchdringendes, Durchsichtiges, aber eine Gliederung, in Wahrheit eine Gliederung zunächst der Astralsphäre in diese einzelnen Planetensphären. Das deutet sich da auch an. Mit den Planetensphären hängen jetzt sehr stark zum Beispiel wieder die Erzengelwesenheiten zusammen. Jeder Erzengel von den großen führenden Erzengeln ist einer Planetensphäre zugeordnet. Der Orifiel mit der Saturnsphäre zum Beispiel und so weiter. Das hat hier auf der alten Sonne seinen Ursprung. Von da geht das aus. Also man sieht, wie jetzt da wieder eine Wirkung hineingeht. Das ist eigentlich die Hauptwirkung, könnte man sagen, die von dieser alten Sonnenentwicklung jetzt da hineinstrahlt in den zweiten Schöpfungstag. Da passt es ja. Alte Sonne ist der zweite planetarische Zustand, der sich besonders stark ausdrückt oder kundgibt im zweiten Schöpfungstag, eben in der Bildung dieser Feste des Himmels. Noch nicht der einzelnen Lichter am Himmel, also Sonne, Mond und so weiter. Die noch nicht, das kommt ja dann erst am vierten Schöpfungstag, den wir zuletzt besprochen haben, heraus. Ja, schauen wir uns zum Schluss noch an, wie jetzt Rudolf Steiner diesen zweiten Schöpfungstag, also diese Sonnenwelt, welches Bild er dazu gibt. Ich möchte es bewusst vorlesen, damit Rudolf Steiner das so exakt und schön schildert. Das ist fast besser, es zu lesen, als es nachzuerzählen. Und wenn wir jetzt von all diesen Vorgängen wieder eine Vorstellung gewinnen wollen, in der Weise, wie wir es das letzte Mal getan haben, wo das Bild der opfernden Throne vor unsere Seele trat, die Zeitgeister gebärend, so werden wir nicht hinmalen einen Körper, der aus Licht besteht, denn nach außen strahlt dieses Licht noch nicht. Es ist nur im Widerstrahlen im Inneren vorhanden. Eine Kugel als inneren Raum haben wir uns zu denken, in dem Mittelpunkt zunächst sich wiederholend das Bild des Saturn, die Throne als Geister, wie kniehend vor dem Cherubim, dem geflügelten Wesen, opfernd ihr eigenes Wesen und hinzukommend die Geister der Weisheit, in dem Anblick des Opfers versinkend. Und nun kann man es Anblick haben, dass die Glut, die im Opfer liegt, sich in die Hingabe der Geister der Weisheit verwandelt, so dass sie sinnenfällig vorzustellen ist, als Opfer Rauch, als Luft, die aufsteigt von der Opfertat. Von der Opfertat als Opferrauch. Und wir bekommen ein vollständiges Bild, wenn wir uns vorstellen, die opfernden Throne kniend vor den Cherubim und zu dem Opfer hinkommend wie im Reigen die Geister der Weisheit, hingegeben in ihrer Stimmung dem, was sie erblicken im Mittelpunkte der Sonne, an dem Opfer der Throne, dadurch in ihrer Stimmung erwachsend zu dem Bilde des Opferrauches, der sich verbreitet nach allen Seiten, der ausströmt, sich am Ende ballt und aus seinen Wolken herausschafft die Gestalten der Erzengel, die zurückstrahlen von der Peripherie das Geschenk des Opferrauches als Licht, das Innere der Sonne durchleuchtend, das Geschenk der Geister der Weisheit zurückgebend und die Sphäre der Sonne in dieser Weise schaffend. So besteht schenkend aus Glut und sie besteht schenkend aus Glut und Opferrauch. An der äußeren Peripherie sitzen die Erzengel, die Schöpfer des Lichtes, die das, was zuerst auf der Sonne da ist, später abbilden. Es braucht Zeit. Dann aber kommt es zurück als Licht. Was bewahren also die Erzengel? Sie bewahren das Frühere. Die Gaben der Geister der Weisheit, die sie nehmen, strahlen sie zurück, aber was in der Zeit war, geben sie zurück als Raum. Und indem sie es als Raum zurückstrahlen, geben sie zurück das, was sie selbst durch die Archai, die Anfänge, erhalten haben. Archai, Urengel, heißt auch die Urbeginne, die Anfänge. Eben immer, wo sie in der Bibel heißt, im Anfang, da spielen auch die sofort eine Rolle. Das heißt, selbst in dem Bereshit, das auch immer ins Deutsche übersetzt wird, im Anfang, da sind schon verborgen sozusagen die Tätigkeit der Archai drinnen, die dann erst zum Schluss aber genannt werden, Yom Echad, erster Tag, dann steht er ganz persönlich mit Visitenkarte da, aber tätig sind sie schon da drinnen, da passiert das schon. Also indem sie es als Raum zurückstrahlen, geben sie zurück das, was sie selbst durch die Archai, die Anfänge, erhalten haben. Dadurch sind sie die Engel des Anfanges, weil sie das in späteren Zeiten wirksam machen, was früher war. Archangeloi, Boten des Anfangs sind sie. Archangeloi. Angeloi heißt der Bote, Boten des Anfangs, des Urbeginnes. Das steckt da drinnen. Und in diesem Lichtelement, das zeitversetzt, also zurückgibt, diese ausströmende Weisheit, der Geister der Weisheit, dass dieses zeitversetzte im Lichtelement drin liegt, nur das so als Hinweis, damit hängt es auch zusammen, etwa bis in unser heutiges Physikalisches hinein, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Das heißt, wenn wir in den Kosmos hineinschauen, sehen wir in Wahrheit immer, mit physischen Sinnen hineinschauen, sehen wir ein Bild der Vergangenheit. Wir sehen den Sternenhimmel in Wahrheit nicht so, wie er gegenwärtig ist. Sondern so, wie er gegenwärtig ist, gibt es ihn gar nicht mehr. Das heißt, wir sehen teilweise Sterne, die es gar nicht mehr gibt, die schon durch eine Explosion sich aufgelöst haben vielleicht. Und wir sehen das erst, würden das erst Jahrtausende später sehen. Das, was jetzt gerade, vielleicht jetzt gerade explodiert da oben irgendwo eine Sonne und also das heißt ein Stern und irgendwann werden es unsere Nachfahren vielleicht in 1000 Jahren sehen, da wird es nur Menschen auf Erden geben, wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen. Dann werden die das sehen, aber in Wirklichkeit passiert es gerade jetzt. Also das heißt, wir blicken ganz stark in die Vergangenheit. Wir können mit den Augen gar nicht anders als in die Vergangenheit blicken. Auch so, wenn wir einander anschauen, sehen wir uns einen Hauch immer in die Vergangenheit hinein. Da ist es halt nur ganz minimal. Aber also das ist sehr interessant, also wäre auch sehr interessant, das dann im Detail physikalisch zusammenzuschauen, wie das wirklich mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten auch zusammenhängt. So dass man wäre ein sehr kompliziertes Thema, also da müsste man dann wirklich tief in die Physik hineingehen, um zu sehen, wie sich diese Dinge aber wirklich in den heutigen Naturgesetzen widerspiegeln und die nicht zufällig so sind. Und warum ist die Lichtgeschwindigkeit gerade so groß, wie sie ist und solche Sachen? Wovon hängt es ab? Es ist alles kein Zufall. Da ist ein ganz bestimmtes, ausgewogenes Gleichgewicht zwischen geistigen Wesenheiten steckt da dahinter, dass das genauso groß ist, wie es ist. Aber das schauen wir uns vielleicht ein anderes Mal an. Nächstes Mal werden wir dann in die Mondenwelt uns hinüberbewegen, dann kommt noch die Erdenwelt und dann sind wir bereit, uns tiefer mit dem 5. Schöpfungstag im Kern zu befassen. Danke für heute.